Was ist der Unterschied zwischen Animationsfilm und Realfilm? Das bespreche ich heute mit dem Filmkomponisten Christoph Ziehengebel und wir reden über seinen Karriereweg und das Studium. Herzlich willkommen zu Soundcast Filmmusik und Sounddesign. Mein Name ist Tim Heinrich. Gibt es so eine generelle Sache, wo du sagst, es ist ein Unterschied, ob du einen Animationsfilm vertonst oder komponierst oder einen Realfilm?
Ja, also ein Animationsfilm ist ja nochmal eine andere Baustelle. Ich habe ja gerade einen Animationskinofilm gemacht. Da sind die Abläufe natürlich ganz anders. Bei der Fernsehserie ist der Unterschied bis auf den Anfang halt nicht so groß, weil es dauert eben eine Zeit lang, bis man sieht, wie sieht das alles aus. Und man arbeitet dann eigentlich die ganze Zeit, während man komponiert, nie mit dem fertigen Bild, sondern die Hauptcharaktere sind animiert und alles andere ist eigentlich noch unfertig. Mhm. Man hört nur die Stimmen und ein bisschen Atmo, ob es draußen oder drinnen ist. Das ist so der Unterschied zum Realfilm, dass beim Realfilm ja das Bild halt zumindest, auch wenn es nicht fertig geschnitten ist, ist das Bild ja fertig, weil es gedreht ist. Also bis auf Color Grading oder sowas mal, ja. Das ist eigentlich so der größte Unterschied, dass man bei der Animation mehr Fantasie braucht, um sich vorzustellen, wie es am Ende aussieht. Mhm. Aber ich finde, dass die Animationsleute eben auch ganz gut drin sind, einen so mit ins Boot zu holen und einen zu inspirieren. Dadurch, dass sie ja alles von Null immer aufbauen müssen. Und nicht einfach eine Kamera, sehr überspitzt gesagt, eine Kamera hinstellen und haben dann ihr Bild. Ist ja auch nicht so, es gibt ja Bildgestaltungskonzepte und keine Ahnung was. Ja, das ist ja auch sehr komplex. Aber bei Animation muss ja jedes Haar muss ja designt werden, jetzt mal blöd gesagt. Und dadurch sind die Leute auch irgendwie besser im Vermitteln dessen, was sie haben wollen, finde ich. Also, weil das ja quasi das Daily Business ist. Sie müssen ja jedem die ganze Zeit erzählen, wie es am Ende ausschauen wird. Es gibt dann Konzeptzeichnungen und so weiter, aber letzten Endes, bis der Film gemischt ist, weiß keiner, wie es am Ende aussieht. Das ist ja eigentlich auch ziemlich krass, ja. Und das finde ich eigentlich so den großen Unterschied, ja.
Ich hatte mal was Krasses gehört in einem Sounddesign-Podcast, ein Englischer, wo die Sounddesigner gesagt haben, dass der größte Unterschied ist, dass es dauernd Änderungen geben kann und auch gibt. Da hatte einer gesagt, er hat die Mischung gerade exportiert und dann wurde irgendwie gesagt, ja, du hast jetzt die neue Fassung bekommen von der kompletten Serie. Das war, glaube ich, die Octonauten. Die haben aber, glaube ich, noch irgendeinen Titel. Und die Octonauten, also eine Kinderserie. Und dann hat er immer die ganze Folge bekommen, aber ihm wurde nicht gesagt, was sich geändert hatte in den 23 oder 45 Minuten. Und einmal hat er dann ein Sounddesigner festgestellt, so aus Zufall, dass ein Teller, der vom Tisch runterfällt und dann durch die Gegend rollt, dass das auf einmal kein Holzteller, sondern ein Keramikteller ist. das sagt er, ja, das Blöde ist bei Animation, es kann im Nachhinein noch alles geändert werden und,
genau,
ja. Und da wird es auch manchmal noch geändert. Klar, beim Realfilm, der müsste nachgedreht werden, das geht ja manchmal dann gar nicht. Klar, Visual Effects, aber das ist ja noch was anderes. Deswegen hätte ich es interessant gefunden, so wie viel Änderungen kriegst du dann noch?
Das geht bei so einer Serie einfach gar nicht, weil das muss ja alles ist in einem engen Zeitplan fertig werden. Das heißt, ich habe dann eigentlich immer den Final Cut bekommen von der Folge. Und was sich geändert hat, war dann einfach nur die Optik. Also die Hintergründe sind nur reingemacht worden, die Figuren waren detaillierter und so weiter. Weil sonst wäre das gar nicht machbar. Also ich habe da eigentlich vielleicht bei zwei Folgen gab es mal kleine Schnittänderungen, die ich dann nochmal bekommen habe aus irgendwelchen Gründen. Aber ganz generell waren das vielleicht drei Folgen, wo es mal Kleinigkeiten gab. Ansonsten ist das alles so geblieben, wie es war. Mhm.
Jetzt bist du ja schon lange in dem Geschäft etabliert. Und jetzt wollen wir mal kurz auf den Weg von dir da hinkommen. Also du hast Filmmusik studiert in München. Unter anderem bei Andreas Weidinger. Aber vielleicht mal ganz interessant, so wie war deine Ausbildung schon davor? Was hattest du an Instrumenten schon, die du spielen konntest? Wie waren deine kompositorischen Fähigkeiten? Was hast du dann durch das Filmmusikstudium noch mitgenommen, an Skills dazugelernt? Und wie ist dein Weg dann danach gewesen. War aber ja nicht studiert und dann ist man automatisch erfolgreicher Filmmusikkomponist, der davon leben kann.
das ist ein weiter, da muss man jetzt weit ausholen irgendwie. Also ich wollte immer Schlagzeuger werden ursprünglich. Ich habe mit 6 angefangen, Schlagzeug zu lernen. Was so ziemlich das einzige Instrument ist, das wir nicht zu Hause hatten, weil mein Vater ist auch Musiker mit Leib und Seele und hat irgendwie alles Mögliche zu Hause, aber Schlagzeug hatten wir nicht. Genau, und ich wollte halt immer Schlagzeug lernen. Habe dann irgendwann auch angefangen, Klavier zu lernen. Und aber bin nie so in den Fluss gekommen, dass ich jetzt irgendwie richtig von Noten spielen konnte oder irgendwelche Schubert, Mozart, sonst irgendwas Stücke. Irgendwie konnte mich da keiner so richtig motivieren. Ich wollte halt einfach immer so meine eigenen Sachen spielen. Das hat mich viel mehr interessiert. Deswegen bin ich einfach auch nie ein richtig guter Pianist geworden, weil ich einfach so die ganzen Basic Skills, irgendwelche Klassikliteratur, die man halt sich so drauf schafft, das habe ich einfach, da hatte ich nie so die Muse, mir das beizubringen. Mhm. Und habe dann viel in Bands gespielt, schon von jungen Jahren, Rockbands, Tanzbands, Big Bands, keine Ahnung was. Und bin dann nach dem Abitur zur Bundeswehr gekommen und dort bei den Musikern gelandet, beim Musikchor in Regensburg. Und habe mich da 2 Jahre verpflichtet, also war dann 2 Jahre Musiker dort als Schlagzeuger angestellt. Und das war eine echt ganz coole Erfahrung. Waren auch irgendwie ein paar Tage nach 9/11 sind wir nach Amerika rübergeflogen und hatten da so eine kleine Tour. Das war ziemlich scary, muss ich sagen. Und habe dann eben die Zeit auch benutzt, weil da gibt es dann auch bei Musikchor viele so Übekabinen, wo man, das ist ja Teil des Dienstes sozusagen, dass man übt. Mhm. Und habe da viel Klavier und Schlagzeug geübt und mich auf Aufnahmeprüfungen so ein bisschen vorbereitet. Und habe dann eben so als Kompromiss mit meinen Eltern damals mich für das Lehramtsstudium eingetragen in Regensburg. Habe dann auch die Aufnahmeprüfung gemacht, habe sie nicht geschafft, also Lehramt, Musikgymnasium. Aber ich durfte mich quasi, die waren sehr nett, da durfte dann quasi mich für was anderes einschreiben und mich halt nochmal ein halbes Jahr auf die nächste Aufnahmeprüfung vorbereiten. Mhm. Und dann habe ich aber gesagt, also eigentlich ist das nicht meine Welt. Ich habe dann halt gemerkt, diese ganzen Seminare und so weiter, das ist irgendwie einfach so weit weg von dem, was ich eigentlich machen will und überhaupt nicht mein Ding. Dass ich mich für Filmmusik dann beworben habe in München. Und und habe dann eben gesagt, da gab es ja damals nur irgendwie 7 Plätze und immer wenn einer fertig geworden ist, wurde ein neuer aufgenommen. Das heißt, man wusste ja auch nie genau, wie viele Plätze gibt es dann letzten Endes, wenn ich mich bewerbe. Und habe dann eben so gesagt, also wenn ich da jetzt einen Platz kriege, dann ist es einfach Schicksal. dann muss ich das machen. Und man muss halt dazu sagen, es gab damals ja jetzt auch noch nicht so wie heute Internet, sodass man einfach rumgoogeln konnte und schauen, was kann ich machen. Ich bin ja am Land aufgewachsen, da gab es jetzt auch nicht irgendwie Leute, die man kennt. Ja, ich hatte da schon einen Anschluss zur Musikszene, aber und auch zu professionellen Musikern. Aber dass man dann sagt, jetzt schaue ich mir ein paar Tutorials an und dann weiß ich, wie Logic funktioniert und so, das war alles wahnsinnig schwierig damals. Ja. Mhm. Und so war es auch mit den Möglichkeiten, Filmmusik zu studieren. Davon wusste ich nicht, wo soll ich da jetzt mich hinwenden? Muss man studieren oder wo kann ich ein Praktikum machen? War dann auch bei Workshops von Marcel Bassotti oder von Henning Lohner damals noch beim Music Shop, wenn du das noch kennst. Jetzt Just Music oder Just Music gibt es ja leider auch schon nicht mehr. Genau, ja, ich verzettel mich da etwas. Und langer Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann bin eingeladen worden zur Aufnahmeprüfung, habe die dann auch irgendwie bestanden und und ab da habe ich dann einfach Vollgas gegeben und habe mich nur noch mit dem beschäftigt, was mir eigentlich Spaß gemacht hat. Und
wie sieht denn eigentlich die Prüfung aus? Also ich meine, musstest ja auch schon irgendwas einreichen, damit du eingeladen wirst. Und dann hattest du ja noch die Prüfung. Wie sahen diese beiden Dinge aus?
Also ich weiß ja nicht, wie es heute abläuft. Damals war es irgendwie so, man musste verschiedene Musikstücke in verschiedenen Stilrichtungen einreichen. Also irgendwie einen Filmausschnitten vertonten, einen Popsong, ein Kammermusikstück oder irgend sowas. Ja. Also so unterschiedliche Sachen sollte man eben einreichen. Ich hatte damals schon in der Schule, für die Schultheatergruppe, hatte ich Musik geschrieben. Das hat mir auch das Abitur gerettet, sonst hätte ich es wahrscheinlich nie geschafft, weil dadurch habe ich Zusatzpunkte bekommen. Und genau, bin dann eben nicht durchgefallen durchs Abitur. Davon habe ich Sachen eingereicht und ich habe dann irgendwie, ich weiß nicht mehr wie, Kontakt zu so einer Amateurfilmgruppe in Calw. Also über die ersten Internetforen oder so habe ich das irgendwie rausgekriegt und dafür habe ich eben für eine Szene Musik gemacht. Der Film, glaube ich, ist auch nie fertig geworden. Da ging es um so eine Sondereinsatztruppe von der Polizei. Aber es war irgendwie so eine 5-minütige Sequenz, die war fertig und die habe ich dann war Mordsaufwand damals, weil ich überhaupt nicht wusste, wie das ging. Ich habe die Musik zu der Szene geschrieben, wusste aber nicht, wie kann ich jetzt Bild und Ton zusammenfügen und habe das dann über irgendwelche befreundeten Tonmeister mordsaufwendig dann zusammengefügt und wieder auf Videokassette ausgespielt und die dann eben mit eingeschickt. Mhm. Und genau, und das hat dann gereicht damals als Aufnahmeprüfung. Heute ist das ja alles völlig banal zu machen. Mittlerweile mit den ganzen Tools, die es gibt.
Ja, aber du wirst lachen. Ich kriege immer noch ganz, ganz oft irgendwie Anfragen, wie kann man das denn zusammenfügen? Mittlerweile ist es ja doch in den DAWs irgendwie machbar. Aber es gibt immer noch irgendwelche Herausforderungen. Du hast natürlich insofern recht, viele Dinge sind trotzdem viel, viel einfacher oder günstiger. Ne?
Ja, genau. Dann werden wir eingeladen Also von den ganzen Bewerbern werden halt dann irgendwie, was weiß ich, weiß nicht wie viel waren wir, 11 Leute eingeladen. Und dann gab es halt so eine Woche lang Prüfungen immer mal wieder, alles Mögliche von Gehörbildungsprüfung, Klavierprüfung, Tonsatz, Filmmusik. Gab es dann so Gespräche eben auch, so, wo sie so ein bisschen psychisch auschecken wollten, wie die Leute drauf sind, weil es ja auch um Druck geht und so weiter. Und Flexibilität und um den Willen, weil ich damals war das ja noch nicht ganz so hip, aber trotzdem Filmkomponist zu werden, hat ja auch ein gewisses Flair gehabt. Und da gibt es halt Leute, die machen das einfach nur deswegen und wissen gar nicht, worum es eigentlich geht und so. Und genau, und das hat dann so eine Woche gedauert und am Schluss kam dann eben nach ein paar Tagen dann ein Brief und da stand dann drin, ob man aufgenommen wurde oder nicht. Das war war schon ganz schön krass, muss ich sagen. Und genau, und dann habe ich Gott sei Dank diesen Platz bekommen. Und der Studiengangsleiter damals war ja Enyard Schneider. Mhm. Der hat dann ein Pausensemester eingelegt und hat Andreas Weidinger, den du ja auch schon interviewt hast, hat übernommen. Und der hat mich dann gleich so nach, weiß ich nicht, einen Monat oder so als Assistent für, weil irgendwie parallel eine Produktion, die sich irgendwie verschoben hatte, hat er mich dann quasi gefragt, ob ich Lust hätte, da zu assistieren. Und damals war es noch so, ich habe noch zu Hause gewohnt, das ist so eine Stunde von München entfernt und bin da jeden Tag hingependelt. Und da war ich dann eben, das war dann, glaube ich, also Weihnachten, Neujahr rum, habe ich dann bei ihm auf der Couch gepennt und dann haben wir uns da die Nächte um die Ohren geschlagen und da habe ich dann zum ersten Mal sofort hands-on mitbekommen, obwohl das damals ja auch eine Kurzfilmproduktion war, aber relativ aufwendig dann auch, wir haben dann Orchester in Prag aufgenommen und so weiter, habe ich dann so die Basics relativ schnell mitbekommen, um was es wirklich geht, ja, also dass das Komponieren halt nicht den größten Teil unbedingt einnimmt, sondern dass viel geht um Organisation, um Kommunikation, dann die technische Seite mit Aufnahmen, Mockups erstellen, Ausspielungen erstellen, Noten schreiben, kommunizieren mit dem Studio, was für Sachen muss man anliefern, damit das Orchester dazu spielen kann und so. Das war, also wenn man das so von null auf lernt, noch nie damit zu tun hatte, dann kann man das ja schnell überfordern, aber ich fand das wahnsinnig spannend und es war so das Beste, was einem passieren kann. Und dadurch habe ich dann erst recht so richtig Feuer gefangen und war dann einfach sofort voll drinnen. War dann ja lange Jahre Assistent von Andreas. Wir haben dann nach ein paar Jahren uns dann auch zusammen ein Studio eingemietet sozusagen. Also er war dann bei einem Mischtonmeister Filmtonmeister und Sounddesigner in einem Studio drin, da war ein Raum frei, dann habe ich mich dann zu Neues vom Wichser eingemietet, damit ich nicht die Produzenten und so und Regisseure zu mir ins Studentenzimmer, wo quasi direkt neben meinem Bett der Rechner stand, einladen musste. Und genau, so ging es dann los. Ich habe dann eben während des Studiums über ein paar Zufälle schon erste Jobs bekommen, weil ich eben bei Andreas schon mitarbeiten durfte. Und immer wenn der nicht im Studio war, habe ich an seinem Rechner halt seine ganzen Sachen ausprobieren können. Und irgendwann konnte ich mir dann meinen eigenen Mac, meinen ersten Mac leisten und so weiter. Also das ja, war wahnsinnig spannende Zeit, muss ich sagen.
Ach cool, das heißt, du hast, wenn mal nichts zu tun war und der Andreas nicht da gewesen ist, dann hast du seine ganze Technik mal ausprobiert und hast mal die ganzen Plugins, Synthesizer,
genau,
Instrumente und so weiter mal angecheckt, um mal zu gucken, was ist für dich der neueste, heißeste Scheiß.
Genau, ja, ja. Damals ging es dann ja auch los mit diesen ganzen Native Instruments Core, wenn du das noch kennst.
Ja.
Und so, genau. Und es war ja wie ein Schlaraffenland, ja. Also damals war ja das alles sehr teuer. Ich konnte mir da nicht mehr ansatzweise irgendwas von dem leisten. Und es war dann auch so, der hat dann an Filmen gearbeitet und wenn er dann weg war, habe ich dann einfach das geladen und habe selber mal ein paar Cues geschrieben, um mal auszuprobieren, wie das funktioniert und so. Und also besser kann es ja nicht sein, als dass man dann gleich so mitten im Geschehen ist, sozusagen, ja.
Ja, vor allen Dingen, du konntest ja in seine Cues entweder auch mal reingucken, ne? Wahrscheinlich, ja, dass du ein paar Projekte aufgemacht hast und gesehen hast, ja, alles klar, da ist, keine Ahnung, sind die Strings mit irgendwelchen Synthpads gelayert. War es dann auch, genau, umgekehrt so, dass in der Zusammenarbeit er manchmal auch was erklärt hat, dass er dann gesagt hat, ja, es ist
ja, ja,
ja.
Klar, ja, ja.
Dafür muss auch die Zeit erstmal da sein, ne? Dass jemand zusammenarbeitet, auch mal sagt, okay, ich erkläre auch ganz kurz, was ich hier mache und warum ich das mache.
Genau. Das war echt eine totale Luxussituation und irgendwann hat das auch dazu geführt, dass ich eben relativ schnell sogar dazu geführt, dass ich mitschreiben durfte und dann wurden halt Stücke von mir auch mal mit Orchester auf, er hat wahnsinnig viele Orchesterproduktionen gemacht damals, wurden dann Stücke von mir, auch wenn es nur so einminütige Schnipselchen waren, mal mit Orchester aufgenommen, wenn sie dann wirklich durchgegangen sind und abgenommen wurden und so. Und dadurch habe ich wahnsinnig viel gelernt und war halt wahnsinnig schnell in dieser Orchesterwelt drinnen, die mich ja so interessiert hat, ja, weswegen ich ja eigentlich Filmmusik machen wollte.
Ja, okay, das heißt, du wolltest Filmmusik machen, damit du A, deine eigene Musik schreiben kannst, klar, für Film, aber vor allen Dingen mit und für Orchester.
Genau, also ich habe ja irgendwann relativ schnell gemerkt, dass klassische Musik schreiben weder meinen Fähigkeiten entspricht, noch irgendwie meinem Willen, weil klar hätte ich jetzt gerne Sachen geschrieben wie Strawinsky oder Wagner oder sowas. Aber ich habe dann schnell gemerkt, dass das ja niemanden interessiert. Dass, wenn man heutzutage klassische Musik schreibt, heißt es immer höher, schneller, weiter, atonaler, sonst irgendwas. Mhm. Und was mir aber Spaß macht, ist halt sowas zu schreiben, was du gerade gehört hast oder irgendwie schöne Melodien und auch natürlich atonale Sachen, aber halt in einer Schule, die ich gerne höre und nicht irgendwie moderne Klassik, zu der ich nicht so einen Zugang habe, einfach emotional. Und deswegen bin ich dann eben auch, unter anderem deswegen bin ich auch bei der Filmmusik gelandet, weil man da eben Sachen schreiben kann, auf die ich Lust habe, ja.
Was mich bei dem Studium noch interessiert, jetzt gibt es ja mehrere Studiengänge und einige gibt es ja auch schon ein bisschen länger, sodass ich auch die Dozenten teilweise verändert haben, dadurch auch die ganzen Lehrinhalte. Wie lange ist das bei dir gegangen, das Studium? 4 Jahre?
Genau, das war damals noch vor diesem ganzen Bachelor-Master-Wahnsinn. Ganz normales Diplomstudium, 4 Jahre.
Mhm.
Abschluss mit Diplom und genau.
Was waren da so die Inhalte oder sagen wir mal, die für dich wichtigsten Inhalte? Kann man das jetzt überhaupt noch sagen?
Eigentlich alles. Ich hatte ja, eigentlich muss man sagen, ich war total blank. Ich hatte ja keine Ahnung von nichts. Ich habe ja immer nur so vor mich hin komponiert oder wenn man das überhaupt so nennen konnte. Und einfach mal sowas wie Instrumentationslehre oder wir hatten auch eine wahnsinnig geile Jazz-Arrangement-Klasse oder Tonsatz, solche diese ganzen Basics, von denen ich noch nie mal irgendwas gehört hatte. Das hat einfach wahnsinnig viel gebracht und war auch wahnsinnig inspirierend, einfach weil man dadurch viele Musikstücke erkundet hat, und auch tiefer erkundet hat, die ich teilweise schon kannte oder klassische Werke, von denen ich noch nie was gehört habe. Und also es war wie so eine ganz neue Welt, die sich da dann über das Studium eröffnet hat eben, ja.
Ah, cool, das heißt, es war jetzt ganz viel Material, was nicht nur auf Film bezogen war, sondern, also sicher auch nee, einiges, ist, sondern viel, genau, was dein musikalisches Spektrum einfach erstmal erweitert hat.
Genau, also das auch das, was ich vielleicht schon gemacht habe, immer so ein bisschen mir erklärt hat. Also so, dass wenn irgendwas nicht so ganz klang, wie ich wollte, konnte ich dann eher rausfinden, woran es lag, also harmonisch oder von der Instrumentation, von der Größe und von der Dichte und so weiter. Und natürlich gab es auch Filmmusik, Dramaturgie, Tontechnik-Sachen und so. Also es ist wahnsinnig umfangreich, das Studium, wahnsinnig riesiges Angebot. Und das war einfach echt eine coole Zeit, muss ich sagen, ja.
Ja, was das angeht, ich würde so gern nochmal studieren, ne? Nochmal wirklich jeden Tag in neues Wasser reingeschmissen werden und dass jemand einem zeigt dies und das. Ich versuche immer selber ganz viel zu hören und ach, wie viele Kurse habe ich von, ich glaube, teilweise Mike Werther oder auch von Robin Hoffmann, den Patreon-Zugang, wie auch immer das heißt. Und selbst da komme ich gar nicht immer hinterher, mir die Sachen anzugucken. Man muss ja auch noch irgendwie arbeiten und möchtest du auch, man möchte auch Geld verdienen.
Aber ich glaube, das ist ja genau das der Hauptvorteil von dem Studium, ist ja nicht, dass die Inhalte nicht irgendwo zur Verfügung stehen würden, sondern der Fokus einfach. Ja. Und dass man das einfach im realen Leben nicht hinkriegt. Und wenn man in so einem Studium drin ist, wär das jetzt wahrscheinlich so der große Vorteil für das, was wir so machen, dass man einfach mal fokussiert, sich nur mit dem beschäftigt und versucht, irgendwie Sachen aufzuarbeiten, weil man das einfach so im Alltag nicht schafft.
Ja.
Außer man ist total super strukturiert, aber welcher kreative Mensch ist das schon?
Ja, und ich bin da ehrlich gesagt neidisch auf jeden Studenten. Ich hatte auch mal bei einem Studiengang nachgefragt, hey, kann ich das so nebenbei machen?
Gasthörer, ja.
Ja, also wirklich nicht nur Gasthörer, sondern so ein volles Studium. Und mir war klar, das wird jetzt kein Zuckerschlecken. Aber die haben dann auch gesagt, naja, du musst schon deine 30, 35 Stunden in der Woche investieren. Und ich habe mir gedacht, gut, das würde ich gerne, weil ich glaube, dass jede Minute ein totaler Gewinn wäre. Aber das geht einfach nicht. Leider.
Und nee, das ist schwierig, ja.
Ja, und ich habe auch gefragt, da kann man doch irgendwas anderes machen, habt ihr irgendwas anderes? Und ja, nur, ich meine, die Idee wäre nur Gasthörer, aber ich glaube, das würden sie auch nicht machen, dann würden zig Gasthörer mal so dabei sein, das muss ja auch organisieren. Kann ich auch verstehen, dass sie das nicht wollen.
Klar, ist schwierig, ja.
Insofern.
Also gerade bei diesen spezialisierten Studiengängen, wo es dann auch echt, also wir waren halt oft zu sechst oder zu siebt oder auch mal zu viert in irgendwelchen Kursen gesessen.
Ja.
Das ist wahnsinnig intensiv und da jemand von außen zu haben, der dann vielleicht auch Fragen stellt oder was, ja, das ist einfach eigentlich nicht zielführend.
Das war der sechste von 19 Teilen. Im siebten Teil geht es um die Praxis im Filmmusikbusiness und was man nicht im Studio lernt, bittere Erfahrungen, Zusammenarbeit mit anderen Komponisten und die Struktur von Christophs Projekten. Und wenn du dich mit anderen Komponisten austauschen möchtest, dann komm doch in die Facebook-Gruppe Filmmusik komponieren und Sounddesign. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.